Mein Rechner hat doch beschlossen, dass wir eine Vorlesung zusammengestalten können. Alles klar, wir beschäftigen uns heute mit Thermoregulation. Das heißt, mit den Möglichkeiten, in ungünstigen oder günstigen Fällen Wärme aufzunehmen oder abzugeben über verschiedene Möglichkeiten Ihres Körpers. Wenn wir uns mit Wärmeabgabe auseinandersetzen, müssen wir uns auch immer mit der Wärmeentstehung im Körper auseinandersetzen, also mit der Kalorimetrie, der Wärmemessung und den Prozessen, die zu einer Wärmeentstehung führen. Die Wärmeentstehung ist unmittelbar mit dem Energiestoffwechsel verknüpft, deswegen freuen Sie sich unglaublich, dass ich Ihnen schon wieder was über Energiestoffwechsel erzählen darf und kann. Wir beschäftigen uns also noch so ein bisschen mit dem Brennwert und mit der Energie, die beispielsweise bei der Energiefreisetzung zur ATP-Gewinnung frei wird und die unmittelbar Wärme entstehen lässt. Ob das immer ein gewünschter Prozess ist, werden wir im Verlauf der Vorlesung so ein bisschen auseinandernehmen. Haben Sie noch Fragen zur Niere aus der letzten Woche? Das ist nicht der Fall. Okay. Bitte? Dazu kann ich nur sagen, ja. Also die Folien sind bereits zur Verfügung gestellt, auch mit dem entsprechenden Passwort, das Sie dann wieder öffnen können. Wann die tatsächlich online erscheinen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe es einen Auftrag gegeben. Ich hoffe, dass das jetzt schon umgesetzt ist. Es dauert offensichtlich aber auch immer noch mal wenigstens einen halben Tag, bevor die Folien, wenn sie von uns online gestellt sind, dann noch für Sie frei zur Verfügung stehen. Bei den bereits freigestellten oder zur Verfügung stehenden Vorlesungen, mit Ausnahme des Termins zur Muskelphysiologie, das ist das alte Passwort, das ist quasi diese Sportphysiologie 2016, damit kommen Sie an die Muskelphysiologie, sind alle weiteren Vorlesungseinheiten, Vorlesungsblöcke für Sie mit dem Passwort, das Sie bislang benutzt haben, zugänglich. Nur weil das in einem Seminartermin nochmal zur Sprache gekommen ist, beziehungsweise gefragt worden ist. Okay, warum ist die Thermoregulation, noch weitere Fragen? Okay, dann zurück zur Thermoregulation. Warum ist die Thermoregulation für den menschlichen Organismus oder für Säugetiere so wichtig? Weil es sich beim Menschen um einen Homothermorganismus handelt, also um einen Organismus, der darauf angewiesen ist, seine Körperkerntemperatur konstant zu halten. Das ist ganz wichtig. Es geht also ab sofort bei der Konstanthaltung immer um die Körperkerntemperatur. Die Hauttemperatur kann abhängig davon, ob Sie gerade Wärme abgeben oder Wärme aufnehmen wollen, deutliche Unterschiede aufweisen. Aber im Zentrum, da wo die meisten Stoffwechselprozesse ablaufen, wo auch Ihr zentrales Nervensystem sitzt, da ist Ihr Körper darauf angewiesen, einen gleichmäßigen Temperaturzustand aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu anderen Organismen, beispielsweise wechselwarmen Tieren, wie eine Eidechse zum Beispiel, die nicht darauf angewiesen ist, ihre Körperkerntemperatur gleichmäßig zu halten, deren Stoffwechselprozesse aber abhängig davon, wie groß oder klein die Körperkerntemperatur gerade ist, unterschiedlich schnell ablaufen. Und diesen Luxus können Sie sich als Säugetier nicht ermöglichen. Das heißt, da geht es um, auch mit höherem Energieverbrauch, darum dann die Temperatur aufrechtzuerhalten. Thermoregulation ist also die Konstanthaltung der Thermosituation im Körper selbst. Und ganz klar, die Wärmeproduktion plus die Wärmeaufnahme muss also gleich der Wärmeabgabe sein, damit Sie eben dieses Gleichgewicht aufrechterhalten können. Also abhängig davon, ob Sie gerade bei sehr hohen Außentemperaturen draußen sind, beziehungsweise sehr viel Wärme selbst produzieren, muss dieses Gleichgewicht aufrechterhalten werden. Welche Möglichkeiten dafür bestehen, sehen wir uns so im mittleren Drittel der Vorlesung an. Ich darf Ihnen leider nicht die nächste Folie zeigen. Alles klar, neuer Versuch. Nächste Folie. Die Wärmeproduktion ist abhängig vom Energieumsatz. Das heißt, bei allen energiefreisetzenden Stoffwechselprozessen, die im Körper ablaufen, wird auch immer zu einem Teil Wärme abgegeben. Das ist keine unmittelbare Absicht oder Zielsetzung Ihres Körpers, sondern die meisten Prozesse sind einfach energetisch für Sie nicht so effizient, dass Sie beispielsweise aus dem Entlanggleiten von Aktin- und Myosin-Filamenten eben nur Bewegung produzieren, sondern dabei auch immer über Reibungsprozesse beispielsweise Wärme entsteht. Allein dadurch kommt also auch schon Wärmeabgabe zustande. Was war der Energieumsatz? Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Umsetzung chemischer Energie, beispielsweise durch Nahrung aufgenommen und körpereigener Stoffe und in idealer Form, wenn es ein effizienter Energieumsatz sein soll, beziehungsweise ein Energieumsatz bis zu Stoffwechsel für Sie Endprodukten, also zu Produkten, die Sie ausscheiden, dann eben bei den meisten Substraten die vollständige Oxidation und der damit zusammenhängende biologische Energiegehalt, den Sie als physikalischen Brennwert kennengelernt haben. Physikalischer Brennwert, weil tatsächlich in Bezug auf die Glucose, die Fettsäuren beispielsweise oder auch die Proteine, der Brennwert, der Energiegehalt, der Substrate ursprünglich dadurch ermittelt worden ist, dass man durch physikalische Verbrennung versucht hat nachzuweisen, wie viel Energie dabei freigesetzt wird. Daher kommen diese Korrelate, die Sie kennen, als 4 Kilokalorien pro Gramm beispielsweise bei den Kohlenhydraten und Proteinen beziehungsweise 9 Kilokalorien bei den Fetten. Wir arbeiten jetzt im Verlauf der Vorlesung relativ häufig mit Kilojoule. Das ist letztlich nur eine andere Angabe. Sie können also Kilokalorien 1:1 mit einem Umrechnungsfaktor in Kilojoule umsetzen. Seit einer relativ langen Zeit versuchten sich eigentlich in Bezug auf die physikalischen Messgrößen alle darauf zu einigen, nur noch mit Kilojoule zu rechnen, weil das eine sinnvollere Einheit international im Gebrauch ist. Allerdings haben sich diese Kilokalorien für viele, viele Personen relativ hartnäckig im Kopf festgesetzt, weil sie auch immer noch Kilokalorien, beispielsweise wenn sie sich Nahrung anschauen und schauen, welcher Brennwert da ist, immer noch Kilokalorien ablesen. Das heißt, es wird immer noch synonym verwendet. Sie können das aber immer, wenn Sie eine Kilojoule-Angabe haben, 1:1 umsetzen. Okay, physikalischer Brennwert ist also somit klar. Wenn wir uns in der Folie dann nochmal die Übersicht anschauen, dann haben wir auf der einen Seite Fette und Kohlenhydrate, die auf der anderen Seite bei der vollständigen Verstoffwechselung zu CO2 und H2O umgesetzt werden können. Der physikalische Brennwert wird dem physiologischen Brennwert gleichgesetzt. Wenn wir uns die Proteine anschauen, und das kennen Sie jetzt schon aus der Nierenvorlesung, haben wir dann natürlich auch einen relativ vollständigen Umsatz von Proteinen, aber wir bekommen im Vergleich zu den Kohlenhydraten und zu den Fettsäuren noch ein zusätzliches, für Ihren Organismus gesehenes Stoffwechselendprodukt. Das wäre die Harnsäure bzw. der Harnstoff, den Sie über die Niere ausscheiden. Dadurch, dass Stickstoff in Proteinen vorhanden ist, auch den können Sie in der Oxidation nicht vollständig umsetzen, haben Sie ein zusätzliches, für Ihren Organismus gesehenes Stoffwechselendprodukt. Da war eine Frage. Der Wert ist nicht 1:1. Also wenn da steht 500 Kilojoule, ist das nicht 500 Kilokalorien. Aber es ist eine andere Messeinheit für den gleichen physikalischen Hintergrund. Es geht also immer um den Brennwert und Joule ist einfach nur eine andere Angabe. Sie müssen es aber umrechnen. Also Sie können nicht sagen, 500 ist gleich 500. Ja? Warum? Naja, also ich bin kein Experte für die Physik, aber soweit ich das im Überblick habe, ist Joule die Messeinheit, die eigentlich sehr, sehr häufig oder fast überall angewendet wird. Und die Kalorie hat sich von Calor, das ist wirklich das Wort, also im Prinzip der lateinische Grundbegriff für die Wärme, eben über diese Berechnung der Wärmeabgabe frei festgesetzt. Und dementsprechend hatte man zwei Messeinheiten für die gleiche Kenngröße in Bezug auf den Energieumsatz. Und damit das eben an die anderen physikalischen Größen, wenn es um Energieumsatz geht, angepasst werden kann, würde man sich eigentlich wünschen, alles in Joule zu berechnen, weil damit dann die Übertragung in Bezug auf andere energetische Einheiten, andere Fragestellungen leichter wäre. Was passiert immer, wenn Sie an zwei verschiedenen Stellen, idealerweise an zwei verschiedenen Stellen der Welt, zwei unterschiedliche Erfassungsmethoden für die gleiche Kenngröße haben? Meistens kriegen Sie eine andere Messeinheit raus. Gleiche Frage, warum messen wir in Metern und andere in Fuß? Hat sich so entwickelt und sich zu einigen wäre eine sehr, sehr günstige Sache. Okay, die Brennwerte, die hier angegeben sind, sind also so gesehen für Sie nichts Neues, aber diesmal mit dem Unterschied, dass Sie hier nicht Kilokalorienprogramm, sondern eben Kilojoule-Programm aufgetragen bekommen. Das heißt, wir gehen bei den Kohlenhydraten von 4 Kilokalorien aus, sehen dementsprechend, dass denen gegenüber 17,2 Kilojoule das Äquivalent wäre. Damit könnte man es umrechnen. Und hier oben dann die 38,9 Kilojoule-Programm bei den Fetten, die den 9 Kilokalorienprogramm entsprechen. Okay, es wird Und dann auf der anderen Seite hier in der Grafik dann nochmal der Tagesbedarf aufgetragen. Sie wissen inzwischen, weil Sie mit dem Tages- und Grundbedarf relativ kritisch sind durch die Diagnostikveranstaltung, dass sich dieser Tagesbedarf natürlich immer auf einen Standardwert bezieht. Das heißt, diese Gesamtkalorienmenge entspricht einem idealen Menschen, aber nicht jedem Individuum. Das heißt, die Unterschiede können da zwischen Individuen relativ groß sein. 65 Gramm Fette, 70 Gramm Proteinbedarf bzw. 370 Gramm Kohlenhydratbedarf wäre dann also quasi das, was gerade den Umsatz deckt. Selbstverständlich können Sie in Bezug auf den Energieumsatz Kohlenhydrate und Fette auch in größerer Menge austauschen. Also mehr Fette für den Energieumsatz nutzen, weniger Kohlenhydrate oder andersherum. Er gibt dementsprechend einen Gesamtbedarf an 2500 Kilojoule Fetten, 1200 Proteinen, 6300 Kohlenhydraten und damit hier den Gesamtanteil am Energiebedarf. Wie gesagt, hier in dem Beispiel jetzt über einen großen Anteil über Kohlenhydrate gedeckt. Das lässt sich theoretisch austauschen. Fragen zu der Folie? Das ist nur ein Beispiel, ne? Nicht jeder Organismus muss immer mit dem Anteil an Kohlenhydraten und dem Anteil an Fetten funktionieren. Okay. Jetzt habe ich gesagt, beim Energieumsatz, auch wenn Sie den für körperliche Aktivität nutzen wollen, beispielsweise, entsteht zusätzlich Wärme. Wenn wir von der Energiefreisetzung oder Wärmefreisetzung in der Ruhesituation sprechen, dann sprechen wir von der Kalorimetrie. Und wenn Sie sich mit Energieumsatz und Energieumsatzmessung beschäftigt haben, dann werden Sie diesen Begriff wiedererkennen. Auch bei der Bestimmung des Energieumsatzes beispielsweise, auch wenn man Atemgase an Mund und Nase misst, spricht man von der Kalorimetrie. In der Variante hier, wo es um die direkte Wärmeabstrahlung, hier in dem Beispiel, Sie haben in der Mitte ein Säugetier, also ein Versuchstier, aufgezeichnet ist eine Maus oder eine Ratte, die gibt Wärme ab, das sind die roten Pfeile. Außenrum ist Flüssigkeit, die mit Eis heruntergekühlt ist und letztlich kann man, beziehungsweise gefrorenes Wasser, und letztlich kann man entweder darüber, wie die Temperaturerhöhung ist, wäre die eine Variante, oder hier über das Schmelzwasser, wenn vorher die gesamte Flüssigkeit gefroren ist, dann die Energiefreisetzung berechnen, dadurch, dass Sie wissen, wie viel Energie Sie brauchen, um 1 Milliliter Wasser einzuschmelzen, und kriegen damit im Prinzip eine Auswertung oder eine Information über die Wärmeabgabe, also die Kalorimetrie. Kalor, dementsprechend direkt die Wärme. Okay, das ist die Grundidee der ganzen Geschichte. Und da das ein relativ aufwendiges Verfahren ist, die andere Variante wäre, eine Kammer anzulegen, in der sich ein Mensch aufhalten kann, wo beispielsweise die Lufttemperatur gemessen wird und auch darüber dann direkt die Wärmeabgabe gemessen wird. Sehr, sehr aufwendige Verfahren. Sie brauchen immer sehr, sehr große Räume. Deswegen die Entwicklung von anderen Verfahren, beispielsweise der indirekten Kalorimetrie, also beispielsweise über den Substratumsatz, die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe indirekt zu ermitteln, was hier direkt als Fragestellung beantwortet ist, die Wärmeabgabe respektive Energieproduktion. Wie gesagt, beim Mensch dementsprechend häufiger angewandt die indirekte Kalorimetrie, die eben mittels Sauerstoffaufnahme beispielsweise und kalorischem Äquivalent funktioniert. Berechnung des kalorischen Äquivalents schauen wir uns gleich im Detail an. Physiologischer Brennwert, also die verfügbare Energie, die Sie aus den Substraten ableiten können, und demgegenüber das benötigte O2. Was wird aufgetragen? Wir schauen uns hier am Beispiel von 1 Mol Glucose an. 1 Mol entspricht 180 Gramm, wie der jeweilige Brennwert ist. Und Sie brauchen, und das für die Formel, mit der wir gleich arbeiten, für den Umsatz von 1 Mol Glucose 6 Mol O2, also ein Verhältnis von 1 zu 6. Und achten Sie dann gleich auf den nächsten Formeln, auf das Verhältnis, vor allem immer zwischen Sauerstoff und CO2, das entsteht, um eben auf diese Äquivalente schließen zu können. Das heißt, ausgerechnet wird das kalorische Äquivalent dementsprechend über den Energieumsatz der Glucose im Vergleich zur Sauerstoffaufnahme oder zum Sauerstoffumsatz, wenn Sie das so möchten. Und dann kriegen Sie dementsprechend hier das Äquivalent von 21 Kilojoule pro Liter Sauerstoff. Wenn Sie das dann in Grammzahlen ausrechnen, 15,7 Kilojoule pro Gramm, da sind wir wieder bei dem Kilojoule-Wert, den wir hier drüben schon gesehen haben. Und dann auf der anderen Seite eben 1 Mol O2, sind ungefähr 22,4 Liter Sauerstoff. Okay, das hinter den Molangaben, damit Sie sich da mal so ein bisschen was darunter vorstellen können. Das ist ja eine Moleküleinheit und das eben jetzt am Beispiel der Glucose 180 Gramm, also eine etwas größere Menge. Deswegen auch die hohen Energieumsatzwerte, die Sie gleich sehen, mehrere tausend Kilojoule. Okay, in der direkten Summenformel stellt sich das dann im Prinzip so gegenüber, wie es hier unten aufgetragen ist. Und hier oben der respiratorische Quotient, das ist die Abgabe an CO2 und die Aufnahme an O2 als Quotient gegenübergestellt. Die kann Ihnen letztlich relativ einfach angeben, welches Substrat Sie verstoffwechseln. Wenn Sie hier unten die zwei Beispiele anschauen, dann sehen Sie hier auf der einen Seite Glucose, das müssten Sie eigentlich inzwischen alle wieder kennen, C6H12O6, das wäre Glucose. Und hier drüben, die etwas kompliziertere Formel, wäre demgegenüber eine Fettsäure. Beziehungsweise in der Variante hier zwei Fettsäuren mit relativ vielen C-Atomen, also eine recht langkettige Fettsäure. Okay, Sie sehen also hier für ein Mol Glucose 6 Mol O2 und Sie gewinnen, oder was heißt Sie gewinnen? Sie produzieren 6 Mol CO2 und 6 H2O. Dem respiratorischen Quotienten steht sich also gegenüber 6 Teile CO2 zu 6 Teilen O2 und das ist ein Verhältnis von 1 zu 1. Es kommt also 1,0 heraus. Respiratorischer Quotient bei Glucose also 1,0. Übertragen Sie das wieder in eine für Sie gängige Messung. Sie nehmen die indirekte Kalorimetrie. Sie wollen wissen, welche Leistungsfähigkeit Ihr Athlet hat und welches Substrat er in welcher Situation verbrennt. Ist er also bei einer etwas höheren Intensität und Sie messen die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe an der Atemluft beispielsweise. Sie sehen Verhältnis 1:1, 1,0 deutet das also darauf hin, dass Ihr Proband in dieser Situation überwiegend Glucose verstoffwechselt. Demgegenüber hier drüben das Verhältnis von 145 O2 zu 102 CO2, 98 H2O, die mit dabei entstehen. Das heißt, Sie haben Ungleichgewicht, kein 1:1 Verhältnis mehr. Sie brauchen also mehr Sauerstoff, um die gleiche Menge CO2 freizusetzen. Und dadurch wird der Quotient, da Sie das CO2 durch den O2-Wert teilen, geringer als 1, 0,7 beispielsweise. Sind Sie also wieder in der gleichen Situation? Sie haben Athleten, Sie messen die Sauerstoffaufnahme, Sie wollen wissen, welches Substrat er gerade verstoffwechselt. Sie rechnen sich den Quotienten aus oder lassen sich den Quotienten automatisch ermitteln, was bei den meisten Geräten der Fall ist. Und Sie sehen eine 0,7, wissen Sie also, okay, wenn ich ja weiß, 1,0 wäre Glucose, 0,7 wäre der Quotient für den reinen Fettstoffwechsel, deutet das also darauf hin, dass ich in dieser Situation überwiegend oder nahezu ausschließlich Fette verstoffwechsel. Dadurch ergibt sich dieser respiratorische Quotient. Alles, was dazwischen liegt, zwischen 1,0 und 0,7, sind dementsprechend alle möglichen Mischstoffwechselsituationen. Haben Sie 0,8, ist der Anteil an Fetten, die Sie verstoffwechseln, noch relativ hoch. Sie sind ja noch in der Nähe von 0,7. Ist es 0,9, wird der Anteil an Glucose deutlich größer. Ist es 0,99, ist es fast ausschließlich Glucose, keine Fette mehr. Und damit bekommen Sie einen groben Überblick erstmal über den Substratstoffwechsel. Sie können natürlich noch nicht exakt darauf schließen, welche Menge gerade verstoffwechselt wird, denn dazu benötigen Sie dann die exakte Menge an CO2, die gerade abgegeben wird, oder eben Sauerstoff, die gerade aufgenommen wird. Und darüber können Sie dann tatsächlich berechnen, wie viel Energie wird gerade umgesetzt und welches Substrat bietet denn diesen Energiegehalt, der gerade umgesetzt wird. Ist für jeden der respiratorische Quotient klar, ist ein ganz wichtiger Wert, mit dem Sie relativ häufig arbeiten müssen, wenn Sie sich irgendwo mit Ausdauerleistungsfähigkeit beschäftigen. Also das Verhältnis aus CO2 zu O2. Dementsprechend bei geringerer CO2-Produktion und höherem Sauerstoffbedarf der aufwendigere Fettstoffwechsel, der mehr Sauerstoff benötigt, ein niedrigerer respiratorischer Quotient, ein Wert unter 1,0. Wenn wir das Ganze dann dementsprechend nochmal oben in Summenform bzw. einzelne Molekülteilchen und unten dann nochmal mit den Werten, die wir uns gerade im Überblick angeschaut haben, vergleichen, sehen wir also hier nochmal das Molekül Glucose, ein Mol, 180 Gramm, 180 Gramm mit einem Brennwert von jeweils, hier wird wieder mit 15,7 gerechnet, also auch hier gibt es schon kleine Unterschiede in Bezug auf den physikalischen Brennwert. Wir haben am Anfang einen Wert von 17 gesehen, jetzt einen von 15. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie sich die Summenformel mit dem ATP anschauen, wo es teilweise kleine Unterschiede rund um die 2 ATP beim Glucoseumsatz und teilweise etwas mehr beim Fettumsatz geht. Sie sehen also 180 Gramm, dann die 15,7 Kilojoule pro Gramm Brennwert ergeben dementsprechend dann 2827 für das eine Mol, für die 180 Gramm Glucose. Sie benötigen pro Mol 6 Mol O2, was dementsprechend 134,4 Liter entspricht. Wenn Sie dann das kalorische Äquivalent, das war Energiegehalt zu Sauerstoff, den Sie benötigen, ausdrücken, sehen Sie also die 2827, die sich aus den 180 Gramm Glucose an Energie Kilojoule freisetzen lassen, gegenüber den 134,4 Liter, macht ein kalorisches Äquivalent von 21 Kilojoule pro Liter O2. Die Pfeile sollen Ihnen nur helfen, das Ganze zuzuordnen. 180 Gramm kommen hier rein. Hier drüben, wenn Sie dem Pfeil folgen, kommen Sie auf den Energiegehalt, der insgesamt frei wird, der beispielsweise mittels der indirekten oder direkten Kalorimetrie bestimmt worden ist. Dann haben Sie den Energiegehalt durch die Grammzahl, dann bekommen Sie den Energiegehalt für ein einzelnes Gramm. Oder hier drüben beispielsweise, wenn es ums Äquivalent geht, Sie wissen, 6 Mol O2, das sind 134,4 Liter. die haben Sie auf der Seite des Bruchs und auf der anderen Seite hier wieder den Energiegehalt, den Sie unmittelbar ermittelt haben, und darüber erhalten Sie das kalorische Äquivalent. Das ist das, was wir uns gerade schon angeschaut haben. Das wäre jetzt wieder der respiratorische Quotient. 6 Anteile, 6 mol O2 ergeben 6 mol CO2. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 1 und damit ist hier unten 6 zu 6 der respiratorische Quotient 1,0. Zusammen mit dem CO2 entsteht auch Wasser. Das kennen Sie inzwischen aus dem Zitratzyklus und der Atmungskette. Und auch hier ist es der gleiche Anteil. Also 6 Teile Wasser, 6 Teile CO2 aus 6 Teilen O2 und einem Teil Glucose. Sie müssen sich unbedingt merken, dass es sich bei Mol nicht um ein Äquivalent zu einer Grammzahl handelt. Das heißt, ein Mol Glucose kann viel mehr Gramm sein als ein Mol Sauerstoff. Das heißt, das ist für Sie vielleicht, wenn Sie es nicht aus der Chemie noch relativ gut parat haben, eine etwas abstraktere Einheit. Und das ist ganz wichtig beim Umrechnen, weil Sie sonst da mit der Substratverfügbarkeit bzw. dem benötigten Substrat, wenn Sie da mal was ausrechnen sollen, sonst schwer durcheinander kommen. Okay. Für das Energiegleichgewicht ist es notwendig, dass mittelfristig der Energieverbrauch mit der Energiezufuhr im Gleichgewicht steht. Wir müssen uns also damit auseinandersetzen, wo Energie herkommt und auf der anderen Seite, wodurch Energie aufgenommen wird. Wir hatten es an der Grafik und an dieser Vereinfachung für einen Menschen als Beispiel hier ja schon die ungefähren Mengen der Energieaufnahme angeschaut und die Verteilung mit dem größten Teil knapp über 60% Kohlenhydraten, einem kleineren Teil Fetten und dem geringsten Teil der Proteine. Es ist also die Energieaufnahme, die hier im Prinzip dazu führen würde, wenn die Aufnahme absolviert wird, keiner oder nur ein geringer Energieverbrauch, dass letztlich auch das Körpergewicht zunehmen würde. Demgegenüber der Energieverbrauch, die Freisetzung von Energie durch die verschiedenen Prozesse, die Ihr Körper absolvieren kann. Auf der einen Seite, und auch hier geht es natürlich jetzt wieder nicht um aktiven Sportler, sondern um jemanden, der relativ inaktiv ist, ein großer Teil der Gesamtenergie, der Grundumsatz, die Energie für die Absorption und Speicherung von Nahrungsstoffen, auch die Verdauung kostet Energie, da müssen Sie ja Energie aufwenden, die Muskulatur im Darm schon allein muss ja bewegt werden. Das heißt, die Energie, die genutzt wird, um eben die Stoffe freizusetzen. Und dann auf der anderen Seite die körperliche Aktivität. Hier sehen Sie jetzt ein Verhältnis deutlich zugunsten des Grundumsatzes. Ist also jemand, wenn Sie hier anschauen, das ist höchstens, oder sagen wir mal ungefähr die Hälfte. Es wäre also ein Faktor von 1,5, ist jemand, der also moderat aktiv ist, aber nicht regelmäßig intensiv körperlich arbeiten muss oder eben intensiv Sport treibt. Okay, also demgegenüber der Energiehaushalt bzw. die Abfuhr, der Verbrauch oder die Umsetzung von Energie. Solange das im Gleichgewicht ist, keine Körpergewichtszunahme, ist das nicht mehr im Gleichgewicht, vollkommen logisch. Zugunsten der Aufnahme, Körpergewichtszunahme, Sie müssen die Energie irgendwo einspeichern, ist der Verbrauch größer als die Aufnahme, Körpergewichtsabnahme, Sie müssen ja eigene Ressourcen aufbrauchen und das führt wiederum dazu, dass die Energiespeicher dauerhaft geleert werden. Okay. Gleichgewicht also ganz wichtig, sowohl bei der Thermoregulation als auch hier dauerhaft beim Energiestoffwechsel. Wenn wir uns mit der Wärmeproduktion beschäftigen, hat sich bei vielen wahrscheinlich im Kopf festgesetzt, dass der Kopf am meisten Wärme abgibt. Und da ist es ganz interessant, wenn Sie sich die Folie anschauen, beziehungsweise sich darüber so ein bisschen Gedanken machen, dass man bei solchen Vergleichen und Werten fast grundsätzlich, gerade wenn es um diese Aktivitätsforschungsgebiete geht, mit denen Sie sich auseinandersetzen, unbedingt immer absolute und relative Werte unterscheiden sollte. Relativ gesehen, in Bezug zur Körperoberfläche beispielsweise, verbraucht oder gibt der Kopf am meisten Wärme ab. Absolut gesehen, in Bezug auf die Gesamtmenge an Energie, die abgegeben wird, ist das aber nicht so. Das ist auch ganz wichtig, wenn Sie sich mit so Themen wie Fettstoffwechsel beispielsweise beschäftigen. Auch da wird sehr, sehr viel mit absoluten und relativen Werten gearbeitet. Wann der absolut höchste Fettstoffwechsel ist, wann der relativ höchste Fettstoffwechsel, bei welcher Intensität dieser auftritt. Und hier ist es letztlich genauso. Sie sehen also einen sehr großen Anteil der Wärmeabgabe in Bezug auf den Kopf, beziehungsweise vor allem den Bereich des Gehirns. Dazu der Anteil am Körpergewicht sehr, sehr gering, also relativ sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite aber natürlich, so wie Sie es eigentlich auch erwartet haben, Haut und Muskeln, Anteil am Körpergewicht 56% in diesem einfachen Beispiel und eine Abgabe an Energie in Ruhe von 18% sein. Und demgegenüber Brust, Bauch und Eingeweide für einen großen Teil des restlichen Energieumsatzes und die stoffwechselinaktiven Teile des Körpers, beispielsweise die Knochen, dann nochmal mit einem geringeren Anteil. Okay, also daher diese ganze Geschichte mit Mütze aufziehen und Wärme zurückhalten am Kopfbereich. Relativ gesehen der höchste Wärmeabgabepunkt am Körper. Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt also? Auf der einen Seite Wärme abzugeben, was jetzt bei den hohen Temperaturen eigentlich unser zentraleres Thema ist. Das kommt gleich als zweites. Und natürlich auf der anderen Seite, wie Sie Wärme aufbauen bzw. wie Sie Wärme produzieren können. Sind Sie körperlich inaktiv, produzieren die Muskeln relativ wenig zusätzliche Wärmeenergie. Das heißt, Ihr Körper kann theoretisch auskühlen. Das kennen Sie aus der eigenen Erfahrung. Wenn Sie draußen in der Kälte stehen, kühlen Sie schneller aus, als wenn Sie körperlich aktiv sind. Und in dieser Situation kann es natürlich notwendig werden, dass Sie zusätzlich Energie freisetzen, um Wärme zu produzieren. Eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, die Ihrem Organismus aber nur noch zu einem ganz, ganz geringen Teil möglich ist, ist die sogenannte zitterfreie Wärmegenerierung, Wärmegenese über das sogenannte braune Fettgewebe. Was ist braunes Fettgewebe? Sie haben überwiegend das optisch erscheinende weiße Fettgewebe. Das braune Fettgewebe ist in Bezug auf die Stoffwechselmöglichkeiten etwas anders aufgebaut. Dort gibt es die Möglichkeit, die Atmungskette zu entkoppeln. Was das genauer heißt, schauen wir uns jetzt im Prinzip an. Sie haben über einen Kältereiz eine Noradrenalinausschüttung und dann eine Lipolyse. Sie fangen also an, Fette abzubauen. Dadurch können Sie theoretisch Energie freisetzen. Was Sie dann machen ist, über das Thermogenin, das hier der Auslöser ist, einen der Transporter in der inneren Mitochondrienmembran, das war die Atmungskette, beziehungsweise die Transporter, von der ATP-Generierung zu entkoppeln. Was passiert? Sie machen Lipolyse, das verbraucht Energie, die Atmungskette wird auch noch weiter genutzt, aber dabei entsteht kein ATP. Was entsteht stattdessen? Vor allem Reibung. Ich habe Ihnen ja erklärt, das ist eine mechanische Pumpe, die dort arbeitet, das heißt, in irgendeiner Form wird da Wärme entstehen. Und diese Wärmeentstehung bzw. das Potenzial des braunen Fettgewebes, das den Körper damit erwärmen kann, wird letztlich dazu genutzt, um eben in Situationen, in denen erwärmt werden muss, wenn Sie eine niedrige Außentemperatur haben, dann den Energiestoffwechsel ohne ATP-Gewinn oder mit nur sehr geringem ATP-Gewinn dazu anzuwenden oder dazu zu nutzen, die Temperatur nach oben zu regulieren. Säuglinge beispielsweise, also auch menschliche Säuglinge, haben noch einen sehr, sehr großen Anteil an braunem Fettgewebe, weil es natürlich bei solchen kleinen Organismen viel wichtiger ist, die Thermoregulation unterstützen zu können. Säugetiere, die sich beispielsweise im Kaltwasser aufhalten, das heißt die großen Meeressäugetiere, die haben auch noch zu einem relativ großen Teil braunes Fettgewebe. Einzelne andere Säugetiere, vor allem die Winterschlaf halten, haben auch noch braunes Fettgewebe. Wer besitzt also viel braunes oder eine effiziente Menge an braunem Fettgewebe? Jeder Organismus, der in einer bestimmten Situation großer Kälte ausgesetzt ist, ohne besonders viel körperliche Aktivität ausführen zu können oder zu müssen. Weil er sich im Wasser aufhält, in kaltem Wasser, weil er über eine längere Zeit inaktiv ist und sich nicht bewegt oder auf der anderen Seite, weil es ein sehr kleiner Organismus ist, der stärkeren Schwankungen sonst stärker ausgesetzt wäre. Und was wird dort gemacht? Entkopplung der Atmungskette und dadurch, wenn Sie sich einfach vorstellen wollen, einfach nur Reibungsproduktion unter Energiefreisetzung aus der Lipolyse. Deswegen das braune Fettgewebe. Sind also dementsprechend im Vergleich zum weißen Fettgewebe viel mehr Mitochondrien enthalten, damit diese Lipolyseprozesse auch effizient vorangetrieben werden können. Was passiert, wenn Wärme produziert worden ist, um Wärme im Körper zu verteilen? Ganz klar, die Wärme muss in den Blutstrom aufgenommen werden. Wärme kann also von einem Substrat ins nächste oder von einem Medium ins nächste Medium abgegeben werden, solange da ein Gradient oder ein Temperaturunterschied vorliegt. Ist im Beispiel des Blutes, solange das an einer anderen Stelle wieder gekühlt werden kann, natürlich der Fall. Das heißt, die Wärme wird lokal produziert, beispielsweise in Ihrer arbeitenden Muskulatur oder im braunen Fettgewebe, wird von dort aus in den Blutweg aufgenommen und kann dann im Blutkreislauf transportiert werden. Sie haben also eine weitere zusätzliche Funktion Ihres Blutes, neben dem Transport von Substraten und Stoffwechselprodukten, die Sie nicht weiter verwenden können, die Sie ausscheiden müssen, auch die der Transport von Wärme bzw. die Weitergabe von Wärme aus dem einen Organbereich in den nächsten. Um zu kühlen, natürlich ganz klar, der Transport zur Körperoberfläche gemäß der Voraussetzung, dass die Hauttemperatur kleiner ist, Grundvoraussetzung, dass die Hauttemperatur höher ist als die Umgebungstemperatur. Damit insgesamt es zu einer Wärmeabgabe kommt, brauchen Sie zwei Informationen in Ihrem Körper. Und das ist jetzt nochmal, glaube ich, ein Knackpunkt, damit Sie das mit der Thermoregulation gut verstehen können. Was Ihr Organismus mittels der Thermosensoren nicht besonders gut kann, ist exakt zu messen, wie viel Grad Celsius wir gerade haben. Ihr Körper kann also nicht mittels der Rezeptoren auf der Oberfläche der Haut oder in der Haut ermitteln, haben wir gerade 23, 25 oder 27 Grad. Was Ihr Körper aber sehr, sehr gut kann, ist einen Temperaturunterschied ermitteln, indem er einen Referenzwert vergleicht. Sie haben Rezeptoren für die Thermoregulation, beispielsweise im Hypothalamus, relativ zentral im Gehirn, und an der Hautoberfläche. Und durch diese beiden Sensoren oder Rezeptoren können Sie relativ gut vergleichen, wie ist gerade die Ist-Temperatur im Organismus und wie ist die Temperatur am Außenbereich beispielsweise an der Haut. Abhängig davon, ob Sie zu viel Wärme produzieren, also die Temperatur im Organismus ansteigt und sie außen niedriger ist, kann die Durchblutung angeregt werden, kann der Körper zu einem Kühlungsprozess angeregt werden. Oder ist es gegenläufig, merken Sie, dass die Kerntemperatur sich nach unten verändert und die Außentemperatur dementsprechend ist, wird die andere Richtung angetrieben. Das heißt, nicht die Kühlung, sondern die Wärmeproduktion. Okay, Sie haben also immer den Vergleich zentral, es ist hier immer als Körperkern angegeben, mit Peripherie, was meistens die Temperaturempfindung auf der Haut ist. Die verschiedenen Möglichkeiten, wenn es jetzt zu warm wird und Sie Wärme abgeben müssen, kennen Sie eigentlich aus eigener Erfahrung. Auf der einen Seite haben wir das, was jeder zuerst wahrscheinlich nennen würde, die Evaporation. Sie haben also Schweißproduktion, das heißt ein Flüssigkeitsfilm wird auf die Haut aufgetragen, der von innen produziert wird. Und über dieses Verdunsten der Flüssigkeit haben Sie die Möglichkeit, Temperatur abzugeben. Das ist die effizienteste Variante Ihres Körpers, um Kühlungsprozesse voranzutreiben. Ja? Im Blut oder hier? Im Blut, also letztlich abhängig davon, wie dicht Ihr Medium ist. Und Flüssigkeit, also bei Vergleich Luft nicht besonders dicht, Flüssigkeit etwas dichter. Abhängig davon, wie dicht Ihr Medium ist, können Sie Temperatur entweder über die direkte Strahlung oder auf der anderen Seite die Konvektion, die wir uns gleich anschauen, von einem Medium ins nächste übertragen. Wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu physikalisch werden. Wärme hat damit zu tun, wie schnell sich beispielsweise Teilchen in einem Medium bewegen. Das heißt, es ist Energie, die übertragen werden kann. Wenn Sie jetzt ein Medium haben, das hat eine hohe Temperatur, da haben Sie dementsprechend viel Energie, die beispielsweise in Form von Teilchenbewegungen vorliegt, kann die auf ein anderes Medium übertragen werden. Das heißt, dass dann beispielsweise die Geschwindigkeit der Teilchen, die sich aneinander bewegen oder aneinander vorbei bewegen, dann in dem einen Medium größer wird, dafür in dem anderen etwas kleiner. Genauso wie das mit Stoffkonzentrationen auch der Fall ist. Viel weiter als die Erklärung driften wir, glaube ich, sehr ins Physikalische ab. Da würde es mir wahrscheinlich auch irgendwann schwerfallen, das besonders gut zu erklären. Ja? Wir schauen uns mal die nächsten drei Prozesse an für die Abgabe von der Temperatur, die Sie im Körper haben, an die Umwelt und gucken, ob da die meisten Fragen schon geklärt werden. Wenn danach immer noch Fragen bestehen, melden Sie sich aber nochmal. Okay, wir haben also auf der einen Seite die Möglichkeit, Schweiß auf der Haut aufzutragen und dann verdunsten zu lassen. Eine sehr effiziente Möglichkeit. Warum das ist, schauen wir uns gleich noch an. Und auf der anderen Seite die beiden Varianten, die hier aufgetragen sind, Konvektion und auf der anderen Seite die Abstrahlung von Wärme. Also Wärmestrahlung, die unmittelbar in die Peripherie abgegeben wird und dann die andere Variante, die Konvektion, das wäre wieder das Erwärmen des Substrates, des Mediums, das sie umgibt und dann darüber die Möglichkeit, unmittelbar Wärme über die Haut abzugeben. Okay, wärmeproduzierende Punkte haben wir im Prinzip schon durchgesprochen. Wir haben auf der einen Seite beispielsweise die arbeitende Muskulatur, die dann in Form von Konduktion, also die unmittelbare Übertragung von einem auf das nächste Medium, Wärme abgibt an den Körperkern, der dann wiederum über den Bluttransport die Wärme nach außen an die Haut transportiert und an der Haut haben Sie die Möglichkeit, Wärme auszutauschen in größerer Menge. Das heißt, ist eines der wichtigsten Medien oder eines der wichtigsten Organe für Ihre Thermoregulation. Natürlich verlieren Sie auch Wärme über die Atmung und dadurch, dass Sie Flüssigkeit über die Atmung verlieren, ist das ein recht ähnlicher Prozess. Also Wasser, das in Ihrer Ausatemluft gebunden ist. Aber in Bezug auf effektive Kühlungsstrategien ist das tatsächlich nicht das Allerwichtigste. Das sind nur Faktoren, wenn es besonders kalt wird, wo Sie verhindern können, noch mehr oder noch ein zu viel an Wärme abzugeben. Ja?
Kann man Wärme durch die Atmung abgeben, funktioniert aber so lange, wie die körperliche Temperatur
Ganz wichtiger Punkt, damit müssen Sie jetzt auseinandersetzen. Die Systeme funktionieren in bestimmten Situationen unterschiedlich gut. Und damit, genau mit der Frage müssen wir jetzt auseinandersetzen. Also abhängig davon, wie die Außenbedingung ist und wie die Körpertemperatur ist, haben Sie natürlich unterschiedlich gute Möglichkeiten, diese Mechanismen zu nutzen. Das heißt, ganz wichtig, auf der einen Seite die Möglichkeiten und die Temperatursituation des Körpers und dann die Umgebungstemperatur. Das heißt, auf der einen Seite über die Sonneneinstrahlung, auf der anderen Seite über die Wärmestrahlung, die auch über die Luft transportiert werden kann, über die Wärmereflexion über den Boden oder auf der anderen Seite auch über das Erwärmen des Bodens, beispielsweise über den ganzen Tag und die damit einhergehende Wärmeabgabe, auch wenn die Außentemperatur abkühlt. Das sind alles Faktoren, die jetzt zu einem Temperaturanstieg in der Umgebungssituation rund um den Körper führen können. Und jetzt sind wir in der Situation, in der wir uns genau mit Ihrer Frage auseinandersetzen müssen. Wir müssen also überlegen, welche Thermoregulation funktioniert wann besonders gut. Fangen wir mit der Wärmestrahlung ab, also unmittelbar Strahlung oder Wärme in Form von Strahlung abzugeben. Abhängigkeit von der Temperatur des Strahlers, das sind in der Situation dann Sie, und der Umgebung, das ist das Abgabemedium, an das Sie gerne Wärme abgeben möchten, haben Sie die Möglichkeit, entweder in dieser Situation Wärme abzugeben, so wie das eigentlich bezwecken, oder aber in eine Situation zu kommen, in der sich diese gesamte in der sich diese Grundbedingungen umdrehen können. Haben Sie also, der Körper, eine Temperatur, die höher ist als die Umgebungstemperatur, dann geben Sie über Strahlung an die Umgebung Temperatur ab. Das ist das Gleiche wie bei den ganzen anderen Fragestellungen, die wir in Bezug auf Stoffkonzentration hatten. Ist irgendwo viel vorhanden, in einem anderen Medium wenig, kann etwas von dieser Energie, beispielsweise in Form von Wärme, nach außen abgegeben werden. Haben Sie die entgegengesetzte Situation in Bezug auf die Strahlung? Sie haben außen eine sehr hohe Temperatur und der Körper hat eine niedrige Temperatur. Draußen ist es 45 Grad. Dann dreht sich diese ganze Situation um. Dann kann über die Strahlung von dem Außenbereich, von der Umgebung um Sie herum, Wärme an Sie abgegeben werden, weil Sie eine niedrigere Temperatur haben. Das heißt, die Wärmestrahlung funktioniert besonders dann effizient, wenn die Außentemperatur sehr, sehr niedrig wäre und Ihre Körpertemperatur, dadurch, dass Sie die ja immer regulieren müssen, dann dementsprechend höher als die Umgebung. Bei der Wärmeleitung ist das noch relativ ähnlich, also bei der Konvektion, mit dem Unterschied, dass Sie sich zusätzlich den Transport über die Luft zunutze machen. Wie ist die Situation hier? Auch hier ist die Grundvoraussetzung, solange die Temperatur der Luft kleiner ist als die der Haut, kann Wärme abgegeben werden. Was verändert sich oder was ist jetzt hier der Unterschied zur Strahlung? Darüber, dass die Luft bewegt wird, also beispielsweise Sie im Wind stehen oder auch einfach Luft durch Strömung, weil warme Luft nach oben steigt, sich die Luft hier ständig an Ihrer Körperoberfläche austauscht, können Sie die Luft, die nah an Ihrem Körper ist, auf die gleiche Temperatur erwärmen, wie Ihr Körper selbst im Prinzip ist. Dann wird die Luft in irgendeiner Form transportiert, beispielsweise über die Wärme steigt sie nach oben weg. Sie haben hier wieder eine etwas kühlere Luft, die von unten weiter anströmen kann. Sie können wieder Wärme abgeben, das geht immer so weiter. Das heißt, abhängig davon, wie viel Windbewegung, wie viel Luftbewegung um Sie herum ist, ist dieser Prozess natürlich unterschiedlich effizient. Steht die Luft, das kennen Sie aus der persönlichen Erfahrung, und Sie bewegen sich auch nicht, dann bilden Sie relativ schnell einen Wärmemantel um sich herum. Sie haben die gesamte Luft um sich herum erwärmt und können dadurch nicht so viel Temperatur abgeben. Stellen Sie sich vor einen Ventilator, die Luft steht also jetzt nicht mehr still, obwohl außen keine Windbewegung ist, sondern wird an Ihnen entlang transportiert, haben Sie stetig wieder Luft, an die Sie Temperatur abgeben können. Aber auch nur, deswegen ist Ihre Frage so wichtig, gemäß der Situation, dass die Umgebungstemperatur niedriger ist als Ihre Hauttemperatur. Sonst dreht sich auch hier das gesamte Spiel wieder um. Haben Sie also eine hohe Außentemperatur und eine niedrigere Körpertemperatur, nehmen Sie tendenziell eher Wärme auf. Sie brauchen also ein Verfahren, das funktioniert, wenn die Temperatur höher ist als Ihre Körpertemperatur. Ihre Körpertemperatur ist idealerweise, außer Sie haben Fieber, unter 40 Grad. Das heißt, sobald es wirklich, wirklich warm wird, brauchen Sie also eine andere Methode, die die Wärmeabgabe über Strahlung ersetzt und die Wärmeabgabe über Konvektion, die nur noch ganz eingeschränkt funktioniert, unterstützt. Ja? Doch, aber ich erkläre Ihnen jetzt erst, warum. Also für diesen Wärmeaustausch würde der nicht so viel bringen, aber für die anderen Möglichkeiten, die Sie haben. Wir haben ja noch einen dritten Faktor, eine dritte Möglichkeit auf der Haut, das war die sogenannte Evaporation. Und bei der Evaporation macht man sich jetzt einen sehr interessanten, auch hier wieder physikalischen Effekt zunutze. Wenn Sie Wasser, flüssig, auf der Haut haben und Sie sorgen dafür, dass sich der Zustand dieses Wassers verändert, vom flüssigen ins gasförmige, dann haben Sie die Möglichkeit, über diesen Prozess weitere Energie abzugeben. Ja, dadurch, dass Sie quasi diese Zustandsänderung des Wassers haben. Und die macht man sich hier beim Verdunsten zunutze. Und nur dadurch kommt es zustande, über das Verdunsten des Schweißes, dass Sie auch bei einer höheren Außentemperatur, jetzt sind wir wieder bei dem Ventilatorbeispiel, die Möglichkeit haben, dann weiterhin Wärme abzugeben. Wäre das nicht der Fall, hätten Sie über die Haut keine Möglichkeit, bei den höheren Temperaturen, höher ist Ihre Körpertemperatur, weiter Energie, weiter Wärme abzugeben. Sie hätten also ein großes Problem mit der Kühlung. Über die Evaporation, die Verdunstung des Wassers, wird Wärme freigesetzt. Die kann Ihr Körper somit abgeben und damit kann er sich weiterhin kühlen. Dementsprechend steigt die Umgebungsfeuchtigkeit auf eine fast maximale oder maximale Sättigung, 90-100% Luftfeuchtigkeit. Dann haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, Schweiß auf der Haut verdunsten zu lassen. Ist die Luft um Sie herum gesättigt, können Sie dementsprechend natürlich diese nicht noch weiter mit dem Schweiß aufsättigen. Das heißt, was passiert? Ihr Schweiß kann nicht verdunsten, der bleibt flüssig auf der Haut, läuft einfach runter und tropft. Dieser Kühlungsmechanismus funktioniert natürlich bei weitem nicht so gut. Haben Sie wieder die Umgebungssituation, die Temperatur um Sie herum ist höher als Ihre Körpertemperatur, dann können Sie zwar Wasser abgeben, aber dadurch, dass eigentlich ja die Wärme sofort vom Außen ins Wasser übertragen wird, sich das Wasser also allein durch die Umgebungstemperatur erwärmen würde, kriegen Sie darüber keine effiziente Kühlung mehr hin. Das heißt, in der Situation, in der Sie effizient von dieser Luft, also quasi von der Situation Gebrauch machen können, dass Sie Schweiß in diese Dampfform umwandeln können, können Sie relativ gut kühlen, sind Sie hier am Beispiel im Dschungel, in den Tropen unterwegs, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, funktioniert das nicht mehr so gut. Da war irgendwo eine Frage? Ja? Findet nur sehr eingeschränkt Kühlung über die Haut statt, weil alle Mechanismen zwar noch ein wenig funktionieren, abhängig davon, ob Sie noch zusätzlich die Sonneneinstrahlung haben, aber es findet keine wirklich effiziente Kühlung mehr statt. Was ist Ihre Strategie? Sie fahren in die Tropen in Urlaub. Was machen Sie da anders, als Sie das hier tun würden? Klima, perfekt, Klimaanlage, super, Problem gelöst, Sie wollen rausgehen. Sie können Ihre Klimaanlage nicht auf dem Rücken mitnehmen. Was machen Sie, wenn Sie draußen sind, automatisch? Das ist eine super Idee, man könnte kühles Wasser über sich kippen. Dann haben Sie wieder was auf der Haut, was eine niedrige Temperatur hat und können dadurch wieder Temperatur abgeben. Was ist Ihre Strategie, damit Sie die Situation draußen ertragen können, wenn Sie das nicht zur Verfügung haben, Sie sich kein kaltes Wasser überkippen können? Ja? Schwitzen funktioniert aber nicht so gut, das haben wir gerade besprochen. Was können Sie noch machen? Ja? In den Schatten gehen, da könnte die Temperatur etwas niedriger sein, okay, aber das bringt auch nicht so viel. Was können Sie machen? Sie haben das Problem, Sie können nicht so viel Wärme abgeben, wie Sie produzieren. Was ist die Konsequenz Ihres Körpers? Produzieren weniger Wärme. Wie aktiv fühlen Sie sich in den Tropen? Nicht so wirklich viel. Ne? Sie liegen am liebsten nur rum und bewegen sich gar nicht, was dazu führt, dass Sie einen geringeren Energieverbrauch haben, eine geringere Wärmeproduktion über die beispielsweise die Muskelaktivitäten. Dadurch senken Sie erstmal den Bedarf an Temperaturabgabe. Und das ist natürlich auch schon eine Strategie. Und man passt sich dann natürlich ein bisschen an. Solange Sie nicht 100% Luftfeuchtigkeit haben, funktioniert die Evaporation ja noch. Das heißt, das ist meistens der Fall. Nur wenn die Luftfeuchtigkeit Tropen nach einem Regen maximal aufgesättigt ist und die Temperatur ist dann tatsächlich immer noch über den 38, 39, 40 Grad, die Sie dafür brauchen, dann haben Sie eine Situation, in der Sie ein wirklich großes Problem haben, dann funktioniert die Evaporation theoretisch gar nicht mehr und Sie haben auch keine andere Möglichkeit. Aber dadurch, dass Sie ganz, ganz selten 100% Luftfeuchtigkeit auffinden, sondern eher 90%, funktioniert es zwar nicht so gut, Ihre Haut ist die ganze Zeit nass, Ihnen ist zu warm, Sie bewegen sich nicht so viel, aber es reicht aus, um den Körper irgendwie weiter zu regulieren. Gibt es quasi eine Umgebungssituation, die von der Temperatur so unwirtlich ist, dass Sie keine Möglichkeit haben zu kühlen, theoretisch, dann werden Sie sich da wahrscheinlich nicht auf Dauer Säugetiere niederlassen. Okay, in der Situation in der Wüste, also dem gegenüber, eine ganz andere Variante. Sie haben eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. Sie haben also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, über die Evaporation Temperatur abzugeben. Das funktioniert dort effektiver. Das nehmen Sie dementsprechend eventuell auch als nicht ganz so unangenehm wahr. Und auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, dort auch durchaus länger dann solche Kühlungsmechanismen ablaufen lassen zu können. Sie haben aber natürlich, denken Sie wieder darüber nach, was passiert dann? Die Flüssigkeit wird an die Haut abgegeben, kann sofort verdunsten. Das heißt, Sie haben viel größeren Flüssigkeitsverlust und den müssen Sie natürlich ausgleichen. Was Sie nicht daran merken, dass die Haut die ganze Zeit nass ist. Weswegen es da gefährlicher ist in Bezug auf den Flüssigkeitshaushalt. Okay, das sind die drei Möglichkeiten. Und dementsprechend wirklich überlegen, in welcher Situation haben Sie welche Möglichkeiten. Hier nochmal ganz einfach aufgetragen. Bei 20 Grad, wo Sie eine höhere Körpertemperatur haben als die Umgebungstemperatur, nutzen Sie die Verfahren, die dann effizient funktionieren und Sie nicht viel Aufwand kosten. Sie geben Wärme durch Strahlung ab, Sie geben durch Leitung und Konvektion, das war die Übergabe an Luft und der Abtransport der Luft, relativ viel Wärme ab und Sie benötigen nur ganz wenig Wärmeabgabe über Verdunstung, weil Sie den größten Teil über die direkten Abgabemöglichkeiten nutzen können. Steigt die Temperatur an, verändert sich das Verhältnis. Sie schaffen es nicht mehr ganz so viel Energie durch Leitung und Konvektion oder durch Strahlung, beziehungsweise vor allem durch Strahlung. Leitung und Konvektion funktioniert noch, weil Sie ja noch Lufttransport haben, die Temperatur immer noch etwas niedriger ist. Sie schaffen es also nicht mehr so viel durch Strahlung abzugeben, nutzen zwangsläufig etwas mehr Konvektion und natürlich deutlich mehr Evaporation. Steigt die Temperatur auf Körpertemperatur oder nahezu auf Körpertemperatur, die 36 Grad, die hier angegeben sind, funktionieren beide Varianten, wo Sie einfach Wärme an die Umgebung unmittelbar abgeben möchten, nicht mehr. Keine Konvektion, keine Strahlung mehr und alles läuft über die Evaporation. Bei höheren Temperaturen natürlich genauso. Wie gesagt, als zusätzlicher Faktor steigt die Luftfeuchtigkeit an, funktioniert das nicht mehr so gut. Können Sie also damit nicht mehr besonders gut kühlen, versuchen Sie, Ihre eigene Wärmeproduktion nach unten zu regulieren. Fragen zu diesen grundsätzlichen Mechanismen? Ja. Okay, ganz ist im Prinzip von der Idee her eigentlich eine super Überlegung. Sie könnten ja einfach trotzdem, also es entsteht ja trotzdem ein bisschen Wärme, Sie versuchen trotzdem ATP zu produzieren. Hat jemand eine Antwort auf die, oder weiß jemand, was das Problem dahinter ist, warum das nicht funktioniert? Warum können Sie da nicht einfach ATP herstellen, wenn Sie es doch ohnehin die Energie dafür nutzen könnten? Wie ist es denn mit der ATP-Menge in Zellen? Okay, also die Vermutung, dass wenn Sie gar so viel ATP in der Zelle haben, dass Sie plötzlich mit der ganzen Energie aus Versehen Stoffwechselprozesse vorantreiben. Es könnte sein, ist aber gar nicht so der zentrale Punkt. Ja? Genau, die Menge an ATP in Ihrer Zelle ist letztlich begrenzt. Sie haben immer ein Verhältnis aus ADP, Adenosindiphosphat, AMP, Adenosinmonophosphat und Adenosintriphosphat in Ihrer Zelle vorliegen. Was Sie machen können, ist, Sie können erstmal Energie nutzen, um alles an ATP wieder aufzufüllen. Dann haben Sie irgendwann einen ganz, ganz kleinen oder nahezu nicht mehr vorhandenen Teil von Adenosinmonophosphat und Diphosphat und ganz viel Adenosintriphosphat. Aber über diese Gesamtmenge, die in der Zelle vorhanden ist, fangen Sie nicht an, noch mehr ATP zu produzieren, weil Sie in Ihre Zelle gemäß der Variante, dass einfach irgendwann eine Konzentration vorliegt, die dann ein bestimmtes Maß nicht mehr überschreiten kann, einfach nicht mehr ATP einspeichern können. Sie müssten also die Energie wieder verbrauchen. Was machen Sie, wenn Sie kein braunes Fettgewebe oder kaum braunes Fettgewebe mehr haben? Also was machen Sie, wenn Ihnen kalt wird? Bitte? Bitte? Eine Jacke anziehen. Okay, Sie haben keine Jacke dabei. Sie stehen draußen, was passiert? Ja? Sie fangen an zu zittern. Das ist jetzt wiederum die Variante, die Ihnen zur Verfügung steht. Also Sie haben nicht diese Entkopplung der Atmungskette, wo Sie sich gerade schon beschwert haben, ist ja total unökonomisch, geht die Energie verloren. Was Sie machen, ist zittern. Das heißt, Sie nutzen Muskelaktivität. Die Muskelaktivität verbraucht zwar auf der einen Seite Energie, aber lässt auch Reibung und somit Wärme entstehen. Das heißt, Sie machen im Prinzip genau die Variante, die das braune Fettgewebe kann, ohne dass ATP umgesetzt wird. Sie nehmen ATP, benutzen das für Bewegung der Muskulatur, für Kältezittern und gewinnen somit Reibung und Wärme. Ist aber natürlich auch ineffizient, weil sie sich dabei nicht bewegen. Also es ist letztlich natürlich nur eine Notmaßnahme, womit das Zittern dann auch sofort wieder eingestellt wird, wenn die Temperatur wieder ausreichend hoch ist. Okay, hier nochmal aufgetragen das Verhältnis zwischen den Faktoren, die für die Wärmeabgabe und den Faktoren, die für die Wärmeaufnahme verantwortlich sind. Auch hier gilt wieder die grundsätzliche Idee, dass ein Gleichgewicht hergestellt werden soll, deswegen die Waage. Wir haben besprochen Radiation, Konduktion, Konvektion und Evaporation. Konvektion war die Abgabe an Luft, Konduktion ist die Abgabe an Medium, das direkt aufliegt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel sich in Wasser aufhalten und die Wärme abgeben, dann wäre das eine Konduktion, weil das Wassermedium um Sie herum ist. Bei Luft spricht man dann von der Konvektion. Okay, das sind alles Prozesse, mit denen Sie Wärme loswerden können. BMR, was versteckt sich dahinter? Das müssten Sie schon kennen. Was heißt BMR? Basale metabolische Rate, Basal Metabolic Rate, das heißt, das ist Ihr Ruheumsatz. Der verbraucht natürlich ein gewisses Maß, produziert ein gewisses Maß an Wärme. Muskelaktivität, haben wir gerade am Zittern ja nochmal durchgesprochen, produziert auch Wärme. Die hormonelle Situation kann dazu führen, dass bestimmte Stoffwechselabbauprozesse angekurbelt werden. Auch die kann sich also auf die Wärmeproduktion auswirken. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass ja auch die Verdauung von Nahrungsmitteln Energie kostet. Auch bei diesem Prozess wird nochmal etwas Wärme frei. Also wenn Sie große Mengen an Nahrung aufnehmen, produzieren Sie dadurch schon allein Wärme. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Veränderung der Umgebungsbedingungen. All das zusammen führt zu einem Temperaturanstieg, der dann wiederum über diese Kühlungsmethoden ausgeglichen werden muss, damit Sie nachher wieder bei einem Gleichgewicht rauskommen. Okay, das ist das, was ich Ihnen schon angedroht habe, beziehungsweise schon angesprochen habe. Das ist im Prinzip Thermoregulation, wie das dann auf Ihrer Organismusebene funktioniert. In der Mitte haben Sie den Hypothalamus. Im Hypothalamus ist quasi das Stellwerk für Ihre Temperaturempfindung. Und das Stellwerk kriegt die Information von außen, von peripheren Thermosensoren, wie ist die Temperatur auf der Haut. Und auf der anderen Seite von zentralen Sensoren, wie ist die Temperatur im Bereich des Nervensystems bzw. in der Körpermitte, wenn Sie sich das einfach vorstellen wollen. Abhängig davon, ob ein großer oder kleiner Temperaturunterschied herrscht, beispielsweise die zentrale Temperatur sich im Vergleich zur Peripherie ins Negative verändert hat, Sie kühlen also aus, benötigen Sie eine Situation, die dazu führt, dass Sie zum Beispiel Gefäße weiter engstellen, die in der Peripherie sind, also dadurch den Blutfluss mehr ins Zentrum leiten, dadurch die Kühlung über den Blutweg etwas reduzieren oder aber das Gegenstück dazu, Sie haben einen Temperaturunterschied, der geht in die andere Richtung. Sie haben also eine Erwärmung des Körpers, Sie müssen Temperatur abgeben und dann dementsprechend hier über die Sympathikuswirkung eine Weitstellung der Gefäße, dann die Wärmeabgabe durch Verdunstung, dadurch, dass die Schweißdrüsen zur Produktion angeregt werden, also alles, was im Prinzip dazu führt, dass Sie eben außen über die Haut mehr Temperatur abgeben können. Die Engstellung der Gefäße, wenn Sie in der Situation sind, dass der Körper im Prinzip diese Auskühlung verhindern muss, die nehmen Sie auch oder nehmen Sie in Extremvarianten dann auch dadurch wahr, dass beispielsweise Ihre Hände, Ihre Füße, die Nase, also alles, was ganz weit in der Körperperipherie liegt, sehr, sehr stark auskühlt, weil die Gefäße ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn zu viel Temperaturverlust droht, einfach eng gestellt werden. Dadurch kühlen die Akren zwar aus, aber das Körperzentrum kann weiter gewärmt werden. Das wäre also die Extremvariante für den Schenkel. Die zentrale Temperatur sinkt im Vergleich zur Außentemperatur immer weiter ab und muss dementsprechend nach oben reguliert werden. Okay, also ganz wichtig, zwei Sensoren arbeiten hier zusammen. Zentrale Temperaturempfindung und periphere Temperaturempfindung und gemessen wird letztlich immer der Unterschied zwischen zentral und peripher. Jemand Fragen zu dem Bild hier? Verständnisfragen? Ja? Also, dass die Durchblutung in der Haut größer wird beispielsweise und die Möglichkeit, Temperatur abzugeben, größer wird. Also im Prinzip von der Idee genau richtig. Das ist ja auch das, was Sie im Prinzip merken, wenn Sie eine Adrenalinausschüttung haben. Also die Schweißproduktion beispielsweise, dann, dass das Gesicht eventuell rot werden kann, dass auch die andere Durchblutung angeregt wird, sich die Haut erwärmt. Das ist ja auch das, was man als Wahrnehmung auch schon kennt. Und das ist im Prinzip die Adrenalinwirkung, die dann dazu führt, dass, weil ja angestrebt ist, eventuell auch gleich mehr Aktivität auszuüben, die Kühlungsmechanismen effizienter funktionieren. In jeder Stresssituation, entweder körperlich oder eben dann auch die psychische Stresssituation. Weitere Fragen? Okay, dann schauen wir mal weiter. Kältestress, dementsprechend Wärmeabgabe nach unten regulieren, Wärmeproduktion nach oben regulieren. Das heißt, die Reaktion, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Vasokonstriktion, also der Parasympathikus-Einfluss auf die Gefäße, sodass diese sich enger stellen, zusammenziehen, vor allem in der Peripherie. Die willkürliche Muskelbewegung, das Muskelzittern, die unwillkürliche Muskelbewegung, das Muskelzittern, beziehungsweise die willkürliche Muskelbewegung, sie fangen an, sich zu bewegen, um Wärme zu produzieren, ganz bewusst. Und auf der anderen Seite, solange diese Mechanismen zur Verfügung stehen, die zitterfreie Wärmebildung. Das wäre beispielsweise über das braune Fettgewebe. Alles nach oben reguliert, wenn Sie in der Kältestresssituation sind. Beim Hitzestress dementsprechend die Adrenalinwirkung, die wir gerade schon angesprochen haben, dadurch beispielsweise eine erhöhte Wärmeabgabe und eventuell, soweit das möglich ist, verringerte Wärmeproduktion. Vor allem darüber, dass Sie eine Dilatation der Gefäße haben. Hier wieder an den Akren. Akren war das, was ich als Beispiel genannt habe. Hände, Füße, Nase, alles, was ganz außen am Körper liegt, da spricht man von Akren. Da mehr Durchblutung, damit eine große Fläche, in der warmes Blut angeboten wird, damit der Wärmeaustausch stattfinden kann. Und auf der anderen Seite arteriovenöse Anastomosen, die dazu führen, dass die Prozesse, die hier bei dem hohen Blutfluss angegeben sind, besser funktionieren, beziehungsweise eine Situation hergestellt wird, in der eben der Wärmeaustausch über den Kontakt an der Haut oben maximal vergrößert wird. Kühlen Sie Ihr Blut, also Sie leiten das Blut vom Körperinneren nach außen an die Haut. Haben Sie jetzt hier eine möglichst lange Kontaktzeit, können Sie viel Wärme abgeben, bevor Sie es wieder zurückleiten. Steigern Sie durch die Durchblutung insgesamt, sodass Sie einfach einen sehr, sehr schnellen Blutfluss haben. Dann kommt das Blut zwar schnell nach außen, hat aber nur wenig Zeit, um Kontakt- und Wärmeaustausch mit der Umgebungsbedingung zu absolvieren und wird dann sofort wieder nach innen transportiert. Sie haben also einen verstärkten Blutfluss nach außen, die Gefäße dort, also die Arteriolen und Arterien gehen auf, aber der Rückstrom wird etwas gehemmt, sodass das Blut in größeren Mengen nach außen strömen kann und dort aber auch die entsprechende Kontaktzeit hat. Okay, und die anderen Reaktionen, die Sie im Prinzip ja schon kennen, die Schweißsekretion, um die Evaporation weiter zu unterstützen. Akklimatisation, also die Anpassung an die neuen Umgebungsbedingungen, wenn sie die mehrere Tage, teilweise nur mehrere Stunden dauern kann, dementsprechend die Steigerung der Schweißsekretion, die Reduzierung des Salzgehalts im Schweiß. Warum wird der Salzgehalt reduziert? Ist der Schweiß dadurch effizienter? Fragen wir gesichert. Ist er natürlich nicht, aber wenn Sie normalerweise versuchen, Ihren Salzhaushalt, Ihren Elektrolythaushalt im Organismus stabil zu halten und Sie haben eine gewisse Menge an Schweiß, die Sie abgeben, dann können Sie natürlich über die Abgabe von Schweiß auch Natrium beispielsweise loswerden. Steigt die Schweißproduktion sehr, sehr stark an, Sie würden die Konzentration der Elektrolyte, einfach gesprochen, im Schweiß gleich hochhalten, hätten Sie einen sehr, sehr hohen Verlust und das würde dann wiederum zu einem Ungleichgewicht führen. Also reduzieren Sie, wenn Sie über längere Zeit größere Mengen schwitzen, den Salzgehalt in Ihrem Schweiß und haben dadurch die Möglichkeit, pro Liter Schweiß einfach weniger diese Elektrolyte abzugeben. Okay. Und natürlich ganz klar, Ihr Durstempfinden wird gesteigert. Das heißt, die Aufnahme von Wasser wird nach oben gesteigert, um dadurch dann den Schweißverlust, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Okay, Sie brauchen also in Bezug auf Thermoneutralität, haben Sie eine relativ schmale Zone. Zwischen 27 und 32 Grad benötigen Sie also in Bezug auf den Temperaturausgleich relativ wenige Möglichkeiten. Umso mehr Kleidung vorliegt, umso eher bewegen Sie sich natürlich aus dieser Zone heraus, durch die stärkere Isolation, ist die Körpertemperatur oder die Wärmeabgabe des Körpers gehemmt und dadurch kann die Körperkerntemperatur weiter ansteigen. Und nur wenn die Hautdurchblutung geregelt werden kann, funktioniert es tatsächlich in dieser thermoneutralen Zone relativ gut. Okay. Verhalten ist also mitentscheidend. Auf der einen Seite, welche Kleidung Sie wählen. Ich habe vorhin ja gefragt, was soll man machen in der Kälte? Haben Sie gesagt, ja, zieht man eine Jacke an. Also ganz klar, die Isolation, die Sie zusätzlich noch mit, neben der Isolation, die Sie über Ihre spärliche Behaarung noch überbleibend haben von der Zeit als andere Säugetiere evolutionär gesehen. Und dann auf der anderen Seite das Aufsuchen von Schatten. Auch das haben Sie natürlich als erste Möglichkeit genannt, wenn es zu warm wird, in den Schatten gehen. Oder auf der anderen Seite die Möglichkeit von außen Temperatur ab- oder zuzuführen. Also die Variante, was mache ich, wenn es zu warm ist in den Tropen? Ich gehe in den Raum mit einer Klimaanlage. Oder alternativ, was mache ich, wenn es zu kalt ist? Ich gehe in den Raum, den ich auch von außen beheizen kann. Okay, Verständnisfrage an Sie, damit wir uns diese Temperaturregulationsmechanismen nochmal vor Augen führen können. Ein Mann spaziert am Strand mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Ich lese kurz zu Ende vor, dann nehme ich Sie dran. Der Wind bläst von Ost mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Die östliche Körperhälfte des Mannes fühlt sich kälter an als die windabgewandte Seite. Jetzt war das noch eine Frage? Oder schon die Antwort? Fällt Ihnen bestimmt wieder ein. Okay. Warum ist das so? Warum fühlt sich die eine Seite kälter an als die andere? Überlegen Sie, welche Mechanismen wir besprochen haben und welche dadurch unterstützt sein können. Ja? Genau, also die Prozesse, die beispielsweise durch den Luftaustausch unterstützt werden können, werden dort unterstützt, darüber, dass sich die Luftaustauschfläche oder die Luft an der Austauschfläche stetig erneuert. Auf der anderen Seite haben Sie, ist der Körper im Windschatten, darüber wird dort dementsprechend kein so großer Temperaturaustausch ermöglicht. Ja? Also extreme Wärmebereiche, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie natürlich bei zu hoher Temperatur und zu hoher Luftfeuchtigkeit über die Evaporation dann eingeschränkt sind, ist das, was ihr Körper noch relativ gut kann, wogegen wir uns nicht mehr so gut schützen können, wegen der Körperzusammensetzung, der normale Mensch mittlerweile hat und der Körperbehaarung etc., ist die große Kälte. Also allein, weil das Kältezittern und die Aktivität bei niedrigen Temperaturen zu einem so hohen Energieverbrauch führen würde, dass Sie da deutlich größere Reserven brauchen. Ich habe die Folie jetzt übergangen, aber jetzt fragen Sie schon in die Richtung. Abhängig davon, wie dick Ihre Fettschicht ist, haben Sie natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten der Isolation. Und bei dem Körperfettgehalt, den die meisten Personen hier im Raum haben, ist dann natürlich nicht besonders viel Reserve vorhanden. Umso mehr Fettschicht vorhanden ist, umso eher haben Sie Isolationsmöglichkeiten und Substrate, die Sie für Kältezittern, für Thermoregulation auch einsetzen können. Okay, Kälteschaden, ab wann kann es gefährlich werden? Da geht es natürlich nicht um die Außentemperatur, sondern um Ihre Körperkerntemperatur. Körperkerntemperaturen unter 35 Grad sind bereits eine Unterkühlung. Denken Sie dran, 36 und ein bisschen bis maximal 40, wenn Sie Fieber hätten, das ist quasi so der Normalbereich Ihrer Temperatur, sinkt die also nur geringfügig, haben Sie sofort die Unterkühlungssituation. So fein eingestellt ist Ihr Organismus. Lebensgefahr droht bereits, wenn die Temperatur auf unter 25 Grad absinkt. Warum? Weil die wichtigen Stoffwechselprozesse, die normalerweise in Ihrem Körper ungehemmt ablaufen sollen, dadurch stark eingeschränkt werden. Und wenn irgendwann ein lebensnotwendiger Stoffwechselprozess stark eingeschränkt wird, dann wird es für Sie dementsprechend auch lebensgefährlich. Was trifft dann ein? Zuerst Bewusstlosigkeit, dann im ungünstigsten Fall natürlich der Herzstillstand und Erfrierung im Prinzip auch wieder relativ zügig, sobald die Körperkerntemperatur auch nur ein bisschen abgesunken ist. Erfrierungen der Peripherie funktionieren natürlich anders. Erfrierungen der Peripherie, denken Sie wieder an die Möglichkeiten der Thermoregulation. Es ist ohnehin kalt, Ihr Organismus sagt, okay, ich muss Wärme einspeichern, Wärme zurückhalten. Die Akren, die Hände, die Füße beispielsweise, werden nicht mehr so stark durchblutet. Da entstehen die Erfrierungen natürlich dadurch, dass die Hauttemperatur relativ schnell sich der Außentemperatur nähert und da dann unmittelbar Zellen dadurch zugrunde gehen. Also es ist eine andere Art der Erfrierung, die hier gemeint ist. Okay, bei zu großer Hitze, logischerweise die Reaktion, ja? Sie sind ja dann im Prinzip noch relativ nah an der thermoneutralen Zone. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich. Das reicht nicht aus, weil Sie alleine über den Grundumsatz ja schon eine Wärmeproduktion haben und einen relativ großen Anteil der Wärmeproduktion. Ja, klar, dann schon. Also wenn Sie nicht mehr genug Energie aufnehmen können, um den Grundumsatz zu decken, dann würden Sie eventuell irgendwann erfrieren, aber wahrscheinlich geht Ihnen vorher die Energie für andere Prozesse aus, Sie sterben also an was anderem. Aber ganz klar, natürlich, wenn Ihr Körper überhaupt keine Energie mehr produziert, dadurch die Wärmeabgabe sich so extrem verschieben würde, rein theoretisch, dann könnte das auch bei so Temperaturen schon auftreten. Aber de facto sind es die negativen Temperaturen, bei denen es dann der Fall ist, weil die Energie irgendwann nicht mehr ausreicht, dann die Thermoregulation nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dann die Erfrierungen auftreten. Wichtig ist dann nur zu verstehen, dass es wirklich kleine Unterschiede im Zentrum sind, die dann schon Schaden anrichten können. Okay, Hitzeschäden. Sonnenstich. Dann der Hitzekrampf, tatsächlich das Krampfen der Muskulatur, der Hitzekollaps, also mit der Bewusstlosigkeit, die dann noch eintreten können, die Hitzeerschöpfung bzw. der klassische Hitzschlag, sobald die Körperkerntemperatur für eine kürzere Dauer auf 40 Grad angestiegen ist. Was nehmen Sie wahr? Übelkeit, Erbrechen, einen erhöhten Pulsschlag, Blutdruck absinken, Nackenschmerzen relativ häufig, was Probleme des zentralen nervösen Systems andeutet, blassfeuchte Haut, Bewusstlosigkeit, und einen Hirnschaden, im schlimmsten Falle, wenn die Hitzesituation dauerhaft aufrechter bleibt. Also dauerhaft Gott, dauerhaft aufrecht bleibt, also sie nicht nur einen kurzen Kollaps haben, sie dann jemanden in den Schatten bringt, sondern sie dann tatsächlich in der Situation dann auch verweilen müssen. Warum sinkt der Blutdruck ab? Warum steigt der Puls an? Was passiert da? Können Sie sich inzwischen fast selbst erklären? Was will Ihr Körper eigentlich machen? Kühlen. Wie macht er das? Er stellt die Gefäße weit und auf der anderen Seite regt er das Herzminutenvolumen dazu an, dass mehr Blut pro Minute transportiert wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass wenn die Gefäße sehr, sehr weit gestellt sind, der Blutdruck absinkt, trotz der höheren Pulsrate. Also ist der Kühlungsmechanismus, der dann aber nicht mehr effizient funktioniert, weil im Prinzip der Temperaturanstieg im Kern zu hoch war. Da war noch eine Frage irgendwo? Nicht mehr? Okay. Okay, wir haben einige Sachen schon besprochen, gerade das hier am Anfang, da ging es nochmal um den Energieumsatz, damit Sie sich das mal vergegenwärtigen. Das war das mit dem körperlichen Aktivitätsindex, den Sie beispielsweise bei der Energieumsatzrate beachten müssen. Nur nochmal kurz, um darauf hinzuweisen, selbstverständlich, abhängig davon, wie die Temperaturumgebungen sind, kann sich der dann auch nochmal verschieben, weil Sie zusätzlich entweder Kühlungsmechanismen benötigen, die für einen höheren Energieumsatz sorgen, oder auf der anderen Seite in großer Wärme nicht so viel Energie freisetzen können oder wollen in der Situation, in der der Körper sonst zu warm wird und sich darüber dann die Möglichkeiten auch wieder entsprechend in die andere Richtung verschieben. Das heißt, bei Temperaturabsinken sehen Sie im Prinzip da dann einen deutlichen Energieverbrauchsanstieg für die Kühlung, für die Wärmemöglichkeiten, die Erwärmungsmöglichkeiten. Okay, Wärmeschutzmaßnahmen, das haben wir im Prinzip schon angesprochen. Bei zu hoher Temperatur, die Windgeschwindigkeit von außen, die Sie unterstützen können, indem Sie sich zum Beispiel einfache Variante von Ventilator stellen, Bewegungen, die dazu führen kann, dass der Wärmeaustausch besser ermöglicht werden kann, wenn es langsame Bewegung ist oder auf der anderen Seite zu viel Wärme entsteht, wenn es eine zu schnelle, zu viel Energie verbrauchende, zu viel Energie freisetzende Bewegung ist. Locker sitzende Kleidung, wenn Sie enge Kleidung haben, dann ist im Prinzip dieses Wärmepolster auf Ihrer Haut wieder relativ gefangen. Das heißt, Sie erwärmen die Luft unter Ihrer Kleidung, die kann aber nicht abströmen. Haben Sie lockere Kleidung an, kann die Wärme auch beispielsweise aus dem Kragen oder irgendwo anders heraus abströmen. Sie haben also einen Austausch der Luft, die Möglichkeit, über Konvektion mehr Wärme loszuwerden und natürlich über den Austausch der Luft auch mehr Feuchtigkeit loszuwerden. Auch die Evaporation funktioniert besser. Dementsprechend dagegenüber, wenn es kalt wird, Kleidung, die eher enger anliegt, bei denen Sie ein Luftpolster am Körper bilden können, das Sie dann aber auch am Körper eng gefangen halten können, damit Sie die Luft als Schicht um Sie herum erwärmen und dann aber diese gewärmte Luft nicht wieder nach außen abweichen kann bzw. ausströmen kann, damit Sie dann so eine Art Wärmepolster um Ihren Körper herum haben. Ganz klar, Verdunstungstransfer, der unterstützt werden muss in der Kühlungssituation als einzelne Möglichkeit bzw. Maßnahmen, die ergriffen werden können. Ich habe es gerade schon angesprochen, bei Kaltwetter, also eher Fasern, die Luft einschließen, das heißt entweder das Luftpolster um sie herum dadurch, dass die Kleidung am Kragen, an den Ärmeln eng geschlossen ist oder alternativ dazu, dass sie zum Beispiel eine Daunenjacke anhaben. Bei der Daunenjacke wärmt nicht die Daune, die in ihrer Jacke vorhanden ist, sondern die Tatsache, dass um die Daune herum sehr, sehr viel Platz ist. Das ist also ein Gewebe nachher, beziehungsweise eine Füllung ist, bei der sehr, sehr viel Luft auch mit in dem Gewebe vorhanden ist. Haben Sie noch eine zusätzliche Isolationsschicht, erwärmen Sie also diese Luftschicht von innen, beziehungsweise haben Sie ein Polster, das dazu führt, dass Sie die Temperatur nicht so gut nach außen abgeben können. Feuchtigkeitsaufnahme, damit auch über die unmittelbare Temperaturabgabe, wenn Sie einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut haben, das wäre wieder die Transduktion, dass das gehemmt ist. Haben Sie Flüssigkeit auf der Haut, kann die Flüssigkeit die Temperatur aufnehmen, wird von außen gekühlt. Das funktioniert effizienter, als wenn Sie nur die Wärmeabstrahlung hätten. Das gilt es also bei zu großer Kälte zu verhindern. Deswegen muss beim Sport bei großer Kälte die Haut trocken gehalten werden, damit Sie da die Möglichkeit haben, eben nicht über den Transfer in die Flüssigkeit auf Ihrer Haut zu viel Temperatur zu verlieren. Okay. 30-40% des Wärmeverlusts über den Kopf, da wissen Sie inzwischen die Unterschiede zwischen relativ und absolut einzuschätzen. Das heißt, es geht hier tatsächlich um in Bezug aufs Gesamtsystem die absolute Wärmeabgabe. Damit ist es nicht der größte Wärmeverbraucher oder Wärmeabgabepunkt, sondern in Bezug zur Fläche gesehen der größte, also 30-40%. Deswegen den Kopf in irgendeiner Form abdecken. Warum die Wollmütze? Weil sie auf der einen Seite hier aufgelistet ist, um die Flüssigkeit nach außen zu transportieren und Sie darüber wieder ein Gewebe haben, das auch Luft einschließen kann und Sie eine Isolationsschicht haben. Deswegen benutzt man immer noch Wollmützen. Und ganz klar, nasse Kleidung verhindern, verliert 90% der Wärmeeigenschaften. Das heißt, Sie drehen das Ganze um. Wenn Sie einen nassen Wollpulli anhaben, dann leitet der sehr, sehr gut Temperatur von Ihrem Körper in den Pulli dann nach außen. Das wäre genau das Falsche, was Sie bei der zu niedrigen Temperatur brauchen, um Ihre Körperkerntemperatur aufrecht zu erhalten, also weiter oben zu halten. Wasser leitet Hitze 25 Mal mehr als Luft. Das ist letztlich auch das Beispiel, das Sie sich vor Augen führen müssen, warum die Kaltwassersäugetiere, die sich überwiegend im Wasser aufhalten, auf der einen Seite die große Fettschicht haben und dann teilweise auch noch braunes Fettgewebe, weil einfach da nicht nur Konvektion, sondern Transduktion, direkte Abgabe der Wärme stattfinden kann und das natürlich viel effizienter funktioniert. Und auch hier wieder das Beispiel der nassen Kleidung oder der verschwitzten Situation überhaupt. Okay. Bei warmem Wetter kann also die Variante, dass die Kleidung feucht ist, sogar unterstützen, solange über die Kleidung dann auch wiederum Verdunstung auftreten kann. Auch darüber kann die Evaporation unterstützt werden. Das sind die modernen Funktionsfasern, die im Prinzip bei der Verdunstung helfen sollen. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich für einen möglichst zügigen Wärmeaustausch sorgen. Sie brauchen eine Situation, in der Sie die Verdunstung unbedingt erleichtern können. Also auch da wäre flüssigkeitsaufnehmende Kleidung eventuell die richtige Wahl, wenn Sie lange Kleidung auf der Haut tragen, um sich vor der UV-Strahlung zu schützen. Lockere Kleidung, das haben wir schon angesprochen, für den Kamineffekt und die Luftzirkulation. Und auf der anderen Seite helle Farben für die Reflexion. Das habe ich ganz vergessen, bei dem Schaubild mit dem Läufer anzusprechen. Da hatten wir ja auch Wärme, die von unten vom Boden wieder abgestrahlt werden kann. Erinnern Sie sich daran? Abhängig davon, wie viel Licht aufgenommen werden kann von über die, also das, was wir als Farbe wahrnehmen, ist ja letztlich eine Eigenschaft des Gewebes, ob sie Licht absorbiert oder nicht so viel Licht absorbiert. Umso weniger sie Licht absorbiert, umso heller erscheint die Farbe. Wenn ein Gewebe, wenn eine Struktur sehr, sehr viel Licht absorbieren kann, wärmt die sich natürlich deutlich stärker auf. Woran merken Sie das? Daran, dass eine Asphaltstraße in der Regel deutlich wärmer erscheint, als wenn Sie auf dem Waldweg nebendran stehen. Weil letztlich durch die dunkle Farbe und durch die Beschaffenheit da die Temperatur stärker ansteigen kann. Auch das ist natürlich für Sie ganz wichtig bei der Thermoregulation. Machen wir uns im Winter nicht so sehr zunutze. Das heißt, im Winter ziehen Sie in der Regel nicht unbedingt dunkle Kleidung an, weil das bringt nicht so viel, weil es meistens sowieso bewölkt ist bzw. nicht so hell ist. Aber das macht sich beispielsweise der ein oder andere Organismus, der sich in der Arktis aufhält, zunutze. Sie wissen eventuell, Polarbären haben zwar weißes Fell, aber schwarze Haut, macht sich genau diesen Effekt zunutze über die schwarze Haut. Die weißen Haare sind sehr, sehr lichtdurchlässig, die schwarze Haut nimmt kann quasi die Strahlung gut aufnehmen, speichert, resorbiert damit so mit Energie. Darüber kann also ein bisschen Licht genutzt werden, um den Körper auf höherer Temperatur zu halten. Wir machen es nur andersrum, Sie ziehen in der Regel nicht unbedingt ein schwarzes T-Shirt an, wenn Sie wissen, dass Sie gleich auf irgendeine Wiese zum Grillen gehen und da kein Schatten ist. Weil das Schwarz dazu führt, dass eben mehr Licht aufgenommen, je nachdem, was man eben so gerade auch ausdrücken möchte. Aber normalerweise würden Sie helle Kleidung anziehen, um sich einen Effekt zunutze zu machen, dass viel Licht reflektiert werden kann, nicht so viel Energie resorbiert wird und sich damit dann das T-Shirt auch nicht so aufwärmen würde. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte gerne noch eine Folie, die wir noch nutzen können, um das Ganze nochmal auf die Sportebene zu heben. Wie ist es jetzt beim Sport? Was ist die größte Gefahr bei hoher Temperatur und der Notwendigkeit, den Körper effektiv zu kühlen? Der Flüssigkeitsverlust. Nehmen wir mal an, dass die Thermoregulation funktioniert. Dann haben Sie die Körpertemperatur effektiv gesenkt. Sie können den Körper auf Betriebstemperatur halten, aber Sie verlieren dabei sehr, sehr viel Flüssigkeit. Dementsprechend immer wieder die Diskussion, wie viel soll jetzt eigentlich beim Sport getrunken werden? Und es hat sich über sehr, sehr lange Jahre eine Schulmeinung, wenn man das so möchte, festgesetzt, dass es feste Grenzwerte gibt. Wenn zum Beispiel der Organismus am Ende einer sportlichen Belastung 5% leichter geworden ist im Vergleich zum Anfang der sportlichen Belastung und man davon ausgeht, dass ein großer Teil davon des Gewichtsverlusts Flüssigkeitsverlust war. Der andere Teil des Gewichtsverlusts ist natürlich Verlust von Energiespeichern, die Sie umgesetzt haben. Das sind eventuell wenige 100 Gramm, haben Sie mehrere Kilogramm Verlust, ist also sehr, sehr viel Flüssigkeit mit dabei. Und die Idee war, überschreitet man eine gewisse Grenzmenge, ist es mehr als 5, mehr als 10%, wie viel auch immer, dann ist man in einem gefährlichen Bereich und dann ist man vor allem auch in einem Bereich, in dem die Leistung sinkt. Es hat sich auch in Bezug auf Trinkberatung, wie soll man das beim Sport machen, relativ lange festgesetzt. Mittlerweile gibt es einige Studien, die auch etwas in die andere Richtung weisen. Und das sind vor allem Beispiele, die hier auch aufgeführt sind. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass die schnellsten Marathonläufer oftmals am stärksten dehydriert sind. Oder dass in Bezug das Trinken ad libitum, also so wie man möchte, so wie man dann gerade das Durstempfinden hat, bei Athleten zu optimaler Leistung führt und aber auf der anderen Seite zu unterschiedlichen Veränderungen des Körpergewichts. Was sagt Ihnen die zweite Aussage aus den Studien, die hier aufgelistet sind, beispielsweise von Noakes, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, dass offensichtlich der Flüssigkeitsverlust von Person zu Person ein unterschiedlich großes Problem darstellen kann? Es gibt also vielleicht Personen, die 5% Flüssigkeitsverlust, 10% Flüssigkeitsverlust, was schon recht viel wäre, aber trotzdem einen höheren Verlust gut tolerieren können bei Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Andere Personen haben eventuell schon bei kleineren Flüssigkeitseinbußen oder bei kleineren Flüssigkeitsverlusten bereits eine Leistungseinbuße. Das heißt, es gibt offensichtlich keinen so richtig absoluten Richtwert, den man den Athleten nennen kann. Und auf der anderen Seite, und das ist das, was hier oben nicht nur bei Marathonläufern, sondern auch bei anderen Ausdauersportlern festgestellt worden ist, die am schnellsten unterwegs sind, haben meistens den größten Gewichtsverlust. Muss man natürlich überlegen, was alles für so eine Rennsituation dazugehört und welche Möglichkeiten der Athlet zur Verfügung hat. Haben Sie beispielsweise jemanden, der das tolerieren kann, der einen relativ hohen Flüssigkeitsverlust über die Evaporation hat, dann aber bis ins Ziel beispielsweise keine Pausen machen muss oder nicht langsamer laufen muss, weil er Flüssigkeit aufnehmen muss, ist der dementsprechend eventuell schneller im Ziel. Solange sein Problem nicht ist, dass er irgendwann zu wenig Flüssigkeit hat und die Verdunstung oder andere Stoffwechselprozesse nicht mehr richtig funktionieren. Auf der anderen Seite kann es für den anderen Athleten natürlich zum Nachteil sein. Derjenige startet, versucht eigentlich die ganze gleiche Taktik zu fahren. Der Gegner, den er schon aus anderen Rennen kennt, das weiß er schon, der bleibt an den Getränkeständen oder bei der Getränkeversorgung eigentlich nie stehen. Der läuft durch und sie laufen oder der andere Athlet läuft hinterher und hat aber letztlich ein größeres Problem mit dem Flüssigkeitshaushalt und damit danach eine eingeschränkte Thermoregulation, hält also die Belastung nicht dauerhaft stand und kommt dementsprechend später ins Ziel. Das heißt, es ist letztlich individuell. Und das Fazit für Sie, dass bei normaler physiologischer Situation, also wenn keine Erkrankungen im Hintergrund stehen, die den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen können, eine Nierenerkrankung beispielsweise, die Trinkmenge ad libitum, so wie derjenige das gerade als Durst wahrnimmt, in der Regel ganz gut funktioniert. Extremsituationen natürlich ausgenommen. Sind Sie in der Variante, Sie sind in der Wüste, die Temperatur ist sehr hoch, Sie haben aber eine relativ hohe Windgeschwindigkeit, das heißt, der Austausch in der Luft funktioniert eigentlich ganz gut, die Evaporation funktioniert da dann auch noch sehr effizient, dann kann es natürlich sein, dass Sie nicht so viel schwitzen, gar keine so große Wahrnehmung des Flüssigkeitsverlustes haben und da dann eventuell mit der Variante ad libitum nicht gut beraten sind. Das gilt also für Personen in ihrer normalen Umgebung. Haben Sie extrem große Temperaturen, extrem niedrige Luftfeuchtigkeit oder gerade Kombinationen in dieser Variante? Oder sind Sie draußen unterwegs, wenn es besonders kalt ist, aber die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ist? Dann kann es natürlich sein, dass Sie da dann doch mit Rezept trinken müssen, bewusst darauf achten müssen, mehr zu trinken. Aber in der normalen Sportsituation, wenn Sie nicht bei 40 Grad, sondern bei 25 Grad draußen unterwegs sind, so viel trinken, wie der Durst befiehlt, wenn Sie das so möchten, scheint eine effiziente Variante zu sein. Frage? Wenn wir jetzt für Thermoregulation, Energieumsatz und Kalorimetrie noch ein paar Vorlesungen zur Verfügung hätten, dann könnten wir uns genau mit diesen Faktoren auseinandersetzen. Was Sie sagen, ist ja prinzipiell richtig. Sie haben gelernt, Glykogen speichert Wasser mit ein. Das heißt, wenn Sie das Glykogen umsetzen zu Glucose, wird dieses Wasser wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, Zellwasser wird in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt für den Organismus. Die Frage ist also, können Sie das nutzen oder nicht? Und was Sie auch wissen ist, was passiert denn, wenn Sie Substrate umsetzen? Was entsteht denn neben dem CO2? Auch nochmal Wasser. Und auch das können Sie ja eventuell nutzen. Das heißt, das ist nochmal eine Menge an Flüssigkeit, die entsteht, die dann auch auf der einen Seite im Organismus zur Verfügung steht und die dann auch erstmal zur Verdunstung genutzt werden kann. Was wiederum natürlich dann den Verlust, wenn man sich die Prozent Körpergewicht anschaut, natürlich dann auch nochmal etwas in diese Richtung ausgleicht. Also prinzipiell, Sie können das Wasser, das dort freisetzt, natürlich das Gerät gelangt in den Organismus. Aber es reicht dann eventuell natürlich trotzdem nicht aus, sodass Sie dann noch Flüssigkeit nachfüllen müssen. Aber das sorgt eventuell dafür, dass das Durstgefühl dann nicht zu diesem Gewichtsverlust von 5, von 6, von 7% passt, sondern dass das Durstgefühl dann doch etwas geringer ausfällt. Okay, Also wie gesagt, in extremen Situationen, große Kälte, große Hitze, Luftfeuchtigkeit, die Sie nicht gut einschätzen können, kann das mit der Wahrnehmung nicht so gut funktionieren, weil Sie viel schneller Flüssigkeit verlieren, als Sie das aus der Normalsituation gewohnt sind. Aber wenn Sie in gewohnten Umgebungsbedingungen sind, so trinken, wie der Durst befiehlt, kann eventuell dazu führen, dass Sie genau die gleiche Leistungsfähigkeit haben. Im Gegenteil, die Variante, dass Sie auf keinen Fall mehr als 3% Körpergewicht verlieren können, kann eventuell dazu führen, dass Sie so viel mit Trinken beschäftigt sind, dass Sie dann vielleicht Übelkeit verspüren oder dann dauernd doch noch die Toilette aufsuchen müssen oder Ähnliches und das wiederum Ihren Wettkampf auch negativ beeinflussen kann. Das ist also ein interessantes Thema, gerade für die Sommersportler, die jetzt irgendwie Radsportwettkämpfe bestreiben oder am nächsten Wochenende den Ironman, wenn die Temperaturen entsprechend sind. Das ist immer ein großes Thema. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, stellen Sie jetzt gerne bitte noch Fragen. Sind noch Fragen offen? Okay, ja. Die meisten Folien haben wir an anderer Stelle schon besprochen. Schauen Sie sich die an, aber wir haben die wichtigsten Sachen gerade durchgesprochen. Also Sie haben ja eine elektronische Aufzeichnung, können Sie sich die nochmal an, die Sachen, die durchgesprochen sind, sind das, was auf jeden Fall klausurrelevant ist. Andere Frage? Ja? Ja. Ja. Also Sie haben natürlich, also nehmen Sie jemanden mit sehr, sehr viel Muskulatur im Vergleich zu jemandem mit einer großen Fettschicht, wo Sie wirklich einen Wärmeisolator haben, also durch die Fettschicht dringt die Wärme nicht so gut nach außen. Das ist effizienter, wenn Sie jemanden mit großer, also viel Muskelmasse haben und jemanden mit sehr wenig Muskelmasse im Vergleich dazu, dann dient natürlich auch das dazu, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Aber, und das ist das Zentrale, das ist abhängig von der Energiemenge, die Sie zur Verfügung haben. Weil wenn Sie keine Energie mehr für Ihre Muskeln zur Verfügung haben, dann sind die natürlich auch nicht mehr so aktiv, produzieren auch keine Wärme mehr. Dienen also nicht so gut zur Isolation. Da ist ja viel Wasser drin. Das leitet die Wärme ganz gut, während das Fett als Isolator dient. Und damit haben Sie auch eine Situation, in der Sie keinen Energieverbrauch haben, zusätzliche Wärmeisolation. Aber von der Idee klar, der mit mehr Muskelmasse produziert, auch in der Ruhesituation, solange er sich mit Energie versorgt, mehr Wärme, hält deswegen die niedrigen Temperaturen länger aus als jemand mit weniger Muskelmasse. Ja? Ihr Schweiß hat einen gewissen Salzgehalt, eine gewisse Konzentration an Salz, die mit der über die Haut abgegeben wird. Produzieren Sie nur sehr wenig Schweiß, kann der Salzgehalt teilweise sehr hoch sein. Das merken Sie auch daran, dass der Schweiß dann sehr salzig schmeckt. Umso höher der Flüssigkeitsverlust, um die Temperatur auszugleichen, umso mehr Salz würden Sie auch verlieren. Dadurch, dass ja Ihr Körper versucht, die Elektrolyte und viele, viele andere Dinge in einem Gleichgewicht zu halten, muss also diese zusätzliche Ausfuhr reguliert werden. Die Konzentration pro Liter Schweiß des Salzes wird also nach unten reguliert, damit Sie wieder die gleiche Menge oder etwas weniger Salz ausscheiden wie vorher. Die Frage beantwortet oder steckt eher so dahinter, wie funktioniert das? Wieso, aber was stört Sie? Was ist komisch? Ja? Ja. Es gab jetzt in den letzten 10 Jahren auch da wieder bei den Sommersportlern einen ganz großen Trend, Salztabletten aufzunehmen. Das ist ein bisschen ausgeufert. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die ihre Kochsalzzufuhr im Alltag sehr, sehr stark erhöht haben, im Sinne von mehrere Gramm mehr. Das ist nicht notwendig, das hilft auch niemandem. Das produziert höchstens Bluthochdruck bei jemandem, der darauf empfindlich reagiert. Aber diese geringeren Salzmengen, dass man während der Aktivität Salz zu sich nimmt, wenn man weiß, dass der Schweiß einen hohen Salzgehalt hat, das merkt man einfach daran, dass der weiterhin sehr salzig schmeckt beispielsweise, dann kann das eventuell hilfreich sein. Aber es ist kein so starkes Allheilmittel, wie das jetzt überall im Prinzip immer noch vermittelt wird. Ja? Wenn man zu viel was zu sich nimmt? Elektrolyte. Okay. Es kommt darauf an, was Sie zu sich nehmen. Sie müssen mit Kalium extrem vorsichtig sein. Also Sie haben ja Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium. Das sind so die normalen Elektrolyte, die Sie zu sich führen können. Wenn Sie zu viel Kalium zu sich führen, dann kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ansonsten, wenn Sie Magnesium, Calcium oral zuführen, dann nehmen Sie aus der Nahrung sowieso nur so viel auf, wie Sie gerade benötigen. Sie können also nicht unbegrenzt Calcium oder Magnesium oder Natrium aufnehmen. Das Problem beim Natrium ist, wenn Sie dauerhaft die Zufuhr, nicht nur während des Sports erhöhen, dann resorbieren Sie doch recht viel und das kann zu einem Ungleichgewicht führen, wenn Sie die Menge dann einfach nicht mehr ausscheiden. Das heißt, für die meisten Elektrolyte, vor allem für Calcium und Magnesium, was so die Klassiker sind, wenn man Krämpfe hat, wo viel aufgenommen wird, stellt das eventuell kein so großes Problem dar. Kalium kann gefährlich werden, Natrium kann auch zu einer gefährlichen Situation führen. Es ist immer das Gleiche. Sie müssen wissen, ob Sie einen Mangel haben in einer bestimmten Situation und dann lohnt sich die Supplementierung. Wenn Sie keinen Mangel haben, bringt das nichts. Es gibt tatsächlich Personen, die bei sportlichen Belastungen zu Krämpfen neigen, weil sie Natriummangel haben, weil sie über den Schweiß so einen großen Salzverlust haben. Bei denen macht der Ausgleich Sinn. Aber nicht jeder, der Krämpfe hat, hat automatisch Natriummangel. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen schwierig. Also Sie müssen wissen, woran liegt es? Wodurch kommt eine bestimmte Situation zustande? Wie kann ich die unterstützen? Weil ich irgendwo von einem Stoff zu wenig habe oder zu viel abgebe. Und dann macht es natürlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Alles klar, dann haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.